Alexandra von Kais-Borstel, so könnte man den Schriftsteller Günther Kunert nennen. In die einsame schleswig-holsteinische Landschaft hat sich der geborene Berliner und Großstadtmensch 1979 zurückgezogen, als er nach 30 DDR-Jahren in den Westen übersiedelte. Kassandrisch, so ist die Grundstimmung fast aller Gedichte eines Mannes, der an der Zukunft und dem Überleben unserer Zivilisation zweifelt. Dabei scheint er dennoch heiter und gelassen, eher schon ein fröhlicher Pessimist. Sonderbare Schätze bietet sein Refugium, eine Sammlung von altem Blechspielzeug, das er in Jahrzehnten zusammengetragen hat. Groteske, komische, traurige Figuren und Sonderlinge. Günther Kunert, ein Mann mit vielen Gesichtern. Seine Biografie ist eng verbunden mit den Umbrüchen und Wirren der deutschen Geschichte unseres Jahrhunderts. Ein Außenseiterschicksal von Anfang an. Der Junge wächst in einer sogenannten Mischehe auf. Die Mutter ist Jüdin, der Vater nach NS-Rassegesetzen arischer Herkunft. Der Sohn gilt also als Halbjude. Von Natur ein fröhliches, unbefangenes Kind, das vom Schmerz nicht verschont bleibt. Vom Schmerz über den Verlust des Großvaters und naher Verwandter, die evakuiert werden. In Wahrheit werden sie im KZ ermordet. Günther Kunert, ein zufällig Überlebender des Holocaust, fängt an zu schreiben. Mit 18 veröffentlicht er erste Gedichte, Momentaufnahmen aus dem zerstörten Nachkriegs-Berlin, nüchtern und melancholisch. Unter anderem wird Brecht auf ihn aufmerksam, er nennt ihn einen der begabtesten Lyriker der jungen DDR. Kunert, hier mit seiner Frau Marianne, setzt seine Hoffnungen auf den Aufbau einer neuen sozialistischen und humanen Gesellschaft. Aber schon Anfang der 60er Jahre verdüstert sich sein Optimismus. Seine Gedichte verweigern das offiziell geforderte Lob der Zukunft. Er gerät in Konflikt mit den Politbürokraten und wird erneut zum Außenseiter. Er ist kein lautstarker Widerständler, sondern ein unbequemer Warner und Mahner, dessen Kritik nicht geduldet wird. Das Regime drängt ihn ins Abseits, trotz entschiedener Fürsprecher wie Stefan Hermlin. Ein mühsamer Abschied von der einst großen Idee. Kunert verlässt sein Land, er findet Anerkennung im Westen und er bleibt der hellsichtige Skeptiker, der er immer war.
Mit 50 Jahren, Herr Kunert, 1979 haben Sie sich aus der DDR gen Westen abgesetzt. Im Rückblick haben Sie geschrieben, dass Sie keinen Tag und keine Stunde der DDR nachgetrauert hätten. Heißt das, Sie haben ca. 30 Jahre im Widerwillen in diesem anderen deutschen Staat gelebt?
Mit partiellem Widerwillen, beziehungsweise mit einem Widerwillen, der natürlich bei politischen Schwierigkeiten sich verstärkt hat und im Laufe der Jahre dann natürlich sich maximiert hat und zum Grund meines nicht Absetzens, sondern regulären Weggehens wurde.
Können Sie ungefähr beschreiben, was der Grundzug, das Grundempfinden Ihres DDR-Daseins gewesen ist?
Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu erklären, ohne nicht auf die Zeit davor zu kommen. Das muss ich schon, denn in der Zeit nach dem Kriege war für mich, wie für viele andere auch, der Sozialismus die einzig denkbare Möglichkeit, einen Staat herzustellen, in dem ein Hitler nie wieder möglich sein würde. Das heißt also, ich bin über diesen Antifaschismus, den berühmten, zum Sozialismus gekommen und habe gemeint, Literatur hätte auch diese Funktion, diesen Staat oder diese neue Gesellschaft aufzubauen. Über einen langen Zeitraum hinweg dann habe ich diese Illusion verloren, natürlich auch durch Konflikte mit dem Staat. Und diese Konflikte haben sich gehäuft.
Vorher hatten Sie ja, wenn man Ihre Gedichte liest, in den 50er, 60er Jahren durchaus Optimismus. Es gab Aufbaufreude, es gab auch sehr viel Zustimmung in Ihren Gedichten zu dem, was dort entstand, die Mitwirkung an einer neuen Gesellschaft, an einem neuen Menschenbild.
Es gab wesentliche Momente innerhalb der DDR. Das war einerseits 61, es war der Bau der Mauer. Es war 63, dieser schwere Schlag der Kulturpolitiker gegen Intellektuelle und Schriftsteller, also gegen Huchel, der Sinn und Form verlor, gegen Hermlin, der abgelöst wurde als Sekretär der Abteilung Dichtkunst und Sprachpflege der Akademie, und Peter Hax, mhm, wegen seines Stückes Sorgen und die Macht, und ich mit zwei Fernsehfilmen. Der eine wurde gleich verboten, erschien gar nicht mehr. Ich habe dann auch noch vorher ein paar kleine Gedichte veröffentlicht, die auch zu Steinen des Anstoßes wurden. Und das war für mich im Grunde dieses Jahr 63 der entscheidende Moment. Das war so fürchterlich, was ich da ereignet hatte. Ich war am Rande des Suizids, tatsächlich. Weil das war so ekelhaft, so widerlich. Die Angriffe waren von einer Gemeinheit entsetzlich.
Gab es denn über Ihre abweichenden Positionen Auseinandersetzungen in der Parteileitung der Bezirksverwaltung des Schriftstellerverbandes, also dieser in der Parteileitung der Berliner, des Berliner Verbandes? Sie waren doch Mitglied im Schriftstellerverband.
Ich war Mitglied im Schriftstellerverband und in der Partei.
Sie, und seit 1949, glaube ich, waren Sie in der SED,
ja,
sind Sie eingetreten.
Ja, und bin dann zwischendurch, weil schon früh Querelen einsetzen in 50er Jahren in Kandidatenstand zurückversetzt worden. Oh ja. Also der frühe Ärger.
Mhm. Wurden offensive Auseinandersetzungen geführt mit Ihnen vor der Partei, also öffentliche Auseinandersetzungen in jenen Jahren, als Sie inkriminiert waren?
Ich wurde bei bestimmten Dingen dann immer vor die Parteileitung zitiert, also sozusagen vor das kleine Inquisitionsgericht, weil ich auch immer, wenn ich Schwierigkeiten hatte oder nicht reisen durfte oder irgendetwas war, wilde, wüste, ungezügelte, hemmungslose Briefe geschrieben habe, und zwar an das ZK mit Durchschlägen ans Kulturministerium und an den Schriftstellerverband. Und mit diesen Briefen sind wir dann, meine Frau und ich, abends zum Ostbahnhof gefahren, das ist ein Nachtpostamt, und wir haben diese Briefe abends noch aufgegeben, damit man nicht vielleicht am nächsten Morgen sagt, es ist vielleicht doch etwas zu scharf gewesen. Nein, so wie es geschrieben war. Mhm. Und ich habe also vom ZK nie eine Antwort bekommen, das ist ganz klar, und wurde dann aber immer im Schriftstellerverband vor diese Parteileitung zitiert.
1970, als Sie vor die Parteileitung zitiert wurden, hat Ihnen, ich glaube, Roland Bauer war es, gesagt, Ihre Gedichte seien schmierige Gewehrkugeln gegen Genossen abgefeuert. Ich meine, das war doch eine offensichtliche Sprache der Gewalt.
Roland Bauer hat was viel Übleres zu mir gesagt. Es wurde ja immer Protokoll mitgeschrieben bei diesen kleinen, netten Vorgängen. Und der hat das Protokoll unterbrochen und hat gesagt, jetzt wird nicht mitgeschrieben. Und er hat gesagt, also Biermann konnte die DDR nicht kaputt machen und Stefan Heim kann die DDR nicht kaputt machen. Auch Kunert kann die DDR nicht kaputt machen. Aber die DDR kann Kunert kaputt machen. So, jetzt kann wieder mitgeschrieben werden. Mhm. Also das waren sozusagen das Vorzeigen der Instrumente.
Welche Beziehung hatten Sie damals zum Verbandspräsidenten, dem Präsidenten des Schriftstellerverbandes Hermann Kant, der Nachfolger von Anna Segers gewesen ist?
Ich hatte überhaupt keinen. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, die letzten 10 Jahre überhaupt nicht mehr in den Verband gegangen bin. Ich bin zwischendurch mal ausgetreten. Als wieder so eine Geschichte war, habe ich mein Verbandsbuch genommen, habe einen Brief geschrieben, einen bösen, und habe das dahin geschickt. Mhm. Verging vielleicht 2 Jahre. Eines Tages kriege ich einen eingeschriebenen Brief, da ist mein Verbandsausweis drin, ohne Anschreiben, ohne irgendetwas. Kam wie ein Bumerang zurück. Ich bin nicht mehr hingegangen. Ich bin auch nicht mehr in diese Parteigruppe gegangen. Das war alles vorbei.
Und es waren auch keine Bestrebungen mehr bei Ihnen vorhanden, zu der Veränderung, der inneren Veränderung, der inneren Reform dieses Systems und dieses Staates durch Ihren Widerstand beizutragen. War das damals schon Vergangenheit für Sie?
Es war doch kenntlich, dass dieses System nicht mehr reformierbar war. Das war ganz klar. Und außerdem habe ich ja mit zunehmender Erfahrung und Welterfahrung und Lektüreerfahrung und geschichtlicher Erfahrung merken müssen, dass die Schriftsteller mit dem, was auch immer sie schreiben, keine Revolutionen entzünden, keine Staaten stürzen, keine Völker verändern, geschweige denn ihren Nachbarn. Also diese Illusionen sind mir in den 60er Jahren, also Anfang der 60er Jahre dann gründlich vergangen.
Sie haben sich überhaupt nicht als DDR-Autor gefühlt?
Ich habe mich nicht als DDR-Autor in diesem einen Wort gefühlt. Ich habe mich als Autor in der DDR gefühlt, aber nicht als DDR-Autor. Nun muss ich auch dann hinzufügen, dass mein Schicksal, mein Leben, mein Werdegang oder mein Ursprung oder meine Herkunft eine ganz andere Startposition darstellten. Das heißt also, ich war ein ohnehin immer etwas distanzierterer Mensch. Das gebrannte Kind hat nie so ganz hundertprozentig sich dem hingeben können. Also ich war auch in den Augen dieser führenden Parteifunktionäre immer ein enfant terrible.
Ich muss noch einmal auf das Resümee zurückkommen, Herr Kunert, was Sie gezogen haben nach Ihrem Übersiedlung hier in den Westen. Da haben Sie geschrieben, im Rückblick auf die DDR, eine kurze, brutale Geschichte voll langer, lauter Versprechen, die deine Frage doch nicht übertönen. Was waren das denn für Fragen, die Sie noch gestellt haben und die nicht mehr unterdrückt werden konnten von Ihnen und auch nicht mehr beantwortet werden konnten von diesem Staat?
Ein wesentliches Moment übrigens war, dass es einem immer peinlicher wurde, dass man reisen konnte und andere, mit denen man alltäglich zu tun hatte, nicht. Es war der Blick aus den Augen des armen, geprügelten Hundes, der da sagte, ja, wie ist es denn so in Verona? Furchtbar. Es war grausig. Das kann man auch auf die Dauer nicht ertragen. Und natürlich war dann auch eine dieser Fragen, warum ich? Warum die nicht?
Glauben Sie, das war eine bewusste Strategie der Mächtigen, die Schriftsteller vom Volk zu isolieren, eben indem sie den Schriftstellern Privilegien gaben, die die anderen nicht hatten, die kleinen Leute?
Ganz sicher, ganz sicher.
Als Lyriker, Herr Kunert, sind Sie ein pessimistischer Warner, so etwas wie ein apokalyptischer Visionär. Ihre Verse sind Endzeitverse über eine trostlose und unrettbare Welt. Würden Sie protestieren, wenn ich sage, man könnte Sie nennen die Cassandra von Kreis Borstel?
Würde ich schon. Und ich hätte schon vorher protestiert bei dem Wort Pessimismus, weil da, muss ich sagen, bekomme ich fast hysterische Anfälle, weil nach Lesungen, die ich selten mache, stehen dann auch immer Leute auf und sagen, so ein Pessimist, wenn ich so ein Pessimist wäre wie Sie, dann könnte ich ja gar nicht existieren. Und dann sage ich immer, okay, Sie sind sicher ein Optimist, aber bitte dann begründen Sie mir Ihren Optimismus. Ich schließe mich Ihnen herzlich gerne an. Und dann setzt sich derjenige immer hin. Also das ist Pessimismus, Optimismus sind eigentlich ganz schlecht anwendbare Begriffe. Und ich rede auch eigentlich nie von einer Welt, von einer unerträglichen Welt, die vergeht. Die Welt ist wunderbar, wunderschön. Ich lebe sehr gerne. Ich brauche bloß ein Fenster zu gucken. Herrlich. Es macht mir doch kein Vergnügen, da zu sitzen und jetzt mir auszudenken, dass diese ganze Schönheit vergehen soll, und um mir damit eine Befriedigung zu schaffen. Das ist es doch gar nicht. Ich lebe gerne, mag diese Welt, finde es schön, und gerade darum finde ich es so trostlos und mich eben doch so innerlich bewegen, dass dies alles eigentlich verschwinden soll. Ich möchte ja nicht, dass es verschwindet. Ich möchte ja auch gar nicht bestätigt werden durch ökologische Katastrophen. Ich finde es nicht gut. Nur, wenn man einmal eine Sache eingesehen hat, kann man sich nicht selber betrügen und belügen.
Sie haben einmal geschrieben, dass die Anwesenheit auf unserem kränkelnden Planeten durch kein Prinzip Fortschritt, durch kein Prinzip Entwicklung gerechtfertigt sei. Das heißt doch, Sie setzen gegen Blochs Prinzip Hoffnung im Grunde das Prinzip Hoffnungslosigkeit.
Nicht Hoffnungslosigkeit, weil das ja was abwertend Negatives hat, sondern ein Prinzip ohne Hoffnung zu leben. Denn Hoffnung, finde ich, ist unter den gegenwärtigen Umständen und Zuständen etwas höchst Fatales. Hoffnung kann, glaube ich, im Grunde nur noch erzeugt werden durch Selbstblindheit, indem man sich die Augen zuhält. Zumindest mir ist es nicht möglich, die Welt als eine sinnvolle Erscheinung in einem Kosmos zu sehen, der selber nun auch gar keinen Sinn hat. Oder wo ist der Sinn dieses Universums? Also wir sind, wie ich finde, ein Zufall auf dieser Erde und werden wahrscheinlich nicht ganz so lange leben wie die Dinosaurier.
Wenn Sie der Welt und dem Sinn dieser Welt und der Entwicklung, Herr Kunert, misstrauen, und das tun Sie in Ihren Gedichten, das ist eigentlich die versteckte Botschaft an den Leser, dass er immer mit dem Schlimmsten rechnen muss. Woher beziehen Sie dann Ihr Vertrauen in die Sprache, in das Wort und in die Dichtung?
Also einerseits ist das Schlimmste ist schon eingetreten mit unserer menschlichen Option für Technologie, für die sogenannte instrumentale Vernunft. Damit haben wir bereits uns auf einen Weg begeben, der unumkehrbar ist. Also das ist schon geschehen. Ich vertraue nur der Sprache in einem wahrscheinlich höchst individuellen Sinne. Das heißt also, schreibend versuche ich ja mit dem, was mich da bedrückt, auch und was ich sehe und erkenne, umzugehen und fertig zu werden. Und mit mir selber auch. Also Schreiben ist ja für mich ein Moment nicht der Selbstheilung und auch nicht ganz der Selbsttherapie. Aber es ist für mich die einzige Möglichkeit, andere Menschen haben eben glücklicherweise andere, diese Welt und das, was auf ihr vorgeht, zu ertragen, indem ich es so abarbeite.
Sie selbst haben einmal über sich geschrieben, also was die äußere Physiognomie betrifft, Sie hätten die melancholische Physiognomie eines Seehundes. Also vom gesamten Temperament her sind Sie ein Melancholiker und Ihre Gedichte geben dieser grundsätzlichen Melancholie Ausdruck?
Ich bin wie alle Melancholiker auch ein sehr heiterer Mensch. Nur, wenn man schreibt, ist das ja die Stunde oder es sind die Minuten der Wahrheit. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, nun will ich jetzt mal ein fröhliches Gedicht schreiben, das Menschen aktiviert und das auch eine gewisse Perspektive noch für unsere Nachkommen im Jahr 3000 bietet. Das ist undenkbar. Man kann nichts anderes machen, als sich selber so zu geben,